Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, was können wir hoffen? Was können wir glauben im Angesicht des Todes? Viele von Ihnen haben im abgelaufenen oder ablaufenden Kirchenjahr, vergangenen Jahr, einen Angehörigen verloren, einen Menschen, der Ihnen nahe stand, am Herz lag. Ein Kollege oder ich, persönlich nicht, aber Kollege hier aus der Gemeinde oder Vertretung, weil wir ja in diesem Jahr den Herrn Schnitzspahn leider nicht so viel hier hatten durch seine Krankheit, haben Sie ein kleines Stück Ihres Weges begleitet. Sie haben gemeinsam gesucht nach Trost, gemeinsam auf Gottes Wort gehört, gemeinsam gebetet. Seitdem ist vielleicht schon einige Zeit vergangen, einige Wochen oder Monate, vielleicht auch erst kürzere Zeit. Vermutlich hat sich Ihre Einstellung, Ihr Gefühl dazu in dieser Zeit verändert oder ändert sich immer wieder mal, so wie Wellen, ein Auf und Ab. Das ist unterschiedlich. Ganz unterschiedlich werden Ihre Gefühle dazu sein. Manch einer mag dem Verstorbenen vielleicht nach langem Leiden von Herzen gönnen, dass er endlich erlöst ist. Und dieser Gedanke steht im Vordergrund. Und doch alles, was einen umgibt, steht dann auf einmal unter anderen Vorzeichen, wenn der Verstorbene nicht mehr da ist. Alles sieht anders aus. Der Tagesablauf ist vielleicht noch ähnlich, aber da ist dieser eine Stuhl, der leer bleibt. Die Geräusche, die wir automatisch mit dem Verstorbenen verbinden, die plötzlich nicht mehr da sind. Vielleicht ist da auch ein Gefühl der Entlastung. Und manchmal scheint das so auf, nach jahrelanger Pflege. Ach nein, ich muss mir ja jetzt keine Sorgen mehr machen. Er ist ja gar nicht mehr im Krankenhaus. Sie wartet heute ja gar nicht auf meinen Besuch. Wie auch immer, wir bleiben zurück und müssen einen Weg finden, zurück in ein irgendwie normales Leben. Abschied nehmen zu müssen, das ist schwer. Vielleicht eines der schwersten Dinge, die wir lernen müssen im Leben. Ich glaube, das brauche ich den meisten von Ihnen gar nicht zu erzählen. Sie wissen das. Gerade das Verabschieden in den Tod ist die größte dieser Herausforderungen, der größte Abschied für uns. Und natürlich in diesen Tagen und Wochen, wo die Natur sich in den Winterschlaf verabschiedet, wo unsere eigenen Kräfte nachlassen, es früh dunkel wird, wir diese Gedenktage an den Tod, an das Sterben, an die traurigen Seiten des Lebens haben, da werden wir auch an unser eigenes Sterben erinnert. Das kann Angst machen. Bei manch einem ist es vielleicht sogar so, je älter er wird oder sie, umso weniger wird die Angst vor dem eigenen Tod. Da wird es vielleicht sogar tröstlich, der Gedanke, dass wir eben nicht ewig leben, dass wir hier so gut als möglich unsere Aufgaben erfüllen sollen, unser Leben leben, dann aber irgendwann, alt und lebenssatt, wenn uns das gegeben ist, einst getrost alles in andere Hände legen können. Ein Trost kann uns vielleicht auch sein, wenn wir von unseren eigenen Gefühlen der Trauer mal absehen können und hinsehen können auf den oder die Verstorbene. Vielleicht kann uns auch das Trost geben. Jedes Sterben, so wie jede Geburt, ist ganz unterschiedlich, wird ganz unterschiedlich erlebt. Ganz unterschiedlich ist daher auch, wie man den Tod eines geliebten Menschen überwinden kann. Viele konnten sich auf den Abschied vorbereiten, vielleicht manchmal über lange Zeit, konnten deshalb eher in Frieden Abschied nehmen. Bei anderen mag es ganz schnell gegangen sein, ganz plötzlich, unvorbereitet und überraschend, schockierend. Manchmal ist in der Beziehung zu einem Verstorbenen vor dem Tod alles gesagt geworden, der Sack zugebunden worden, wie man so sagt. Manchmal bleibt ganz viel offen. Vieles wäre noch zu sagen gewesen. Vieles ist abgebrochen und noch immer nicht geklärt. Dann wird es natürlich schwerer, Abschied zu nehmen, wenn da noch Sachen offen bleiben. Wie kann man jetzt noch klären, was zu klären ist, wenn das Gegenüber einfach nicht mehr da ist, nicht mehr ansprechbar ist, nicht mehr antworten kann? Da gibt's auch wieder verschiedene Wege, die auch nicht zu jedem Menschen passen. Ich kenne Menschen, die gehen dann zum Grab und reden doch noch mit dem Verstorbenen, sagen ihm vielleicht noch Dinge, die sie sich zu Lebzeiten nicht getraut haben oder nie gesagt haben. Andere besprechen das mit einem Menschen ihres Vertrauens, einem Freund, dem Partner, dem Pfarrer oder der Pfarrerin. Und auch das kann im Nachhinein noch eine Beziehung zu dem Verstorbenen verändern, beeinflussen. Manchmal vielleicht sogar so, als hätte man mit ihm selbst gesprochen, wenn der das Gegenüber zuhört und vielleicht an der richtigen Stelle die richtigen Impulse gibt. Man kann auch all das, was noch offen ist in einer Beziehung zu einem Verstorbenen, im Gebet vor Gott bringen. Das ist sicher ein sehr verheißungsvoller Weg. Das, was ich selber, mit dem ich selber nicht klarkomme, einfach Gott hinlegen und sagen, so ist das gewesen, das belastet mich. Gott, hilf mir. Zeig mir einen Weg, damit umzugehen, damit weiterzuleben mit dieser Situation. Das kann eine Klage sein. Wieso, Gott, durfte ich nicht dieses oder jenes mit dem Verstorbenen noch erleben? Wieso ist überhaupt dieses Leben so schwierig gewesen? Warum gab es da so viel Leid, so viel Schuld, so viel verkorkste Dinge, die wir nicht verstehen? Warum gerade er? Warum gerade jetzt? Und was der Klagen noch mehr sind, all das kann man vor Gott tragen. Und die Psalmen lehren uns ja, dass Klage zum Lob führen kann. Durch die Klage hindurch, durch das Aussprechen von den Dingen, die uns belasten, können wir auch zum Lob Gottes wiederfinden und zu einem Einverständnis mit dem Leben, so wie es nun gerade ist. Wir können es auch als Bekenntnis formulieren, wenn es um eigene Schuld, um eigene Versäumnisse geht. Gott, diesen schweren Fehler, dieses oder jenes, was ich getan oder nicht getan habe, das kann ich nicht wieder gut machen. Ich bereue das, ich bekenne es, nimm du diese Schuld von mir. Ich vertraue dir das an, was ich falsch gemacht habe. Oder es kann einem Gespräch auch mit Gott, man kann ja mit Gott auch durchaus reden, so wie vielleicht mit einem Menschen, wenn man dazu niemanden findet. Was hätte er jetzt wohl dazu gesagt, Gott? Was meinst du denn in dieser Situation? Was würde er oder sie sagen? Wie soll ich mich jetzt verhalten? Was meinst du, was er sagen würde? All das sind Möglichkeiten und es gibt sicher noch viele mehr. Eine abgebrochene Beziehung im Gespräch mit Gott oder mit anderen Menschen sozusagen weiterzuführen beziehungsweise zu einem guten Ende zu führen oder eben Dinge zu klären, die noch offen sind. Für mich ist besonders trostreich zu wissen, auch nach dem, was wir gerade gesungen haben, mit dem Tod ist nicht einfach alles aus. All das, was mich vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte mit einem Verstorbenen verbunden hat, das hat immer noch seinen Wert, auch wenn die Zeit vorbei ist und abgelaufen ist. Es ist nicht verloren. Selbst die Beziehungen zu Verstorbenen können sich auch nach dessen Tod noch entwickeln und verändern. Wenn man mit Kindern auf den Friedhof geht, kann man manchmal erleben, und es ist dann sehr trostreich, wenn man sieht, wie ungezwungen manche Kinder mit dem Tod umgehen können. Vielleicht viel ungezwungener, als wir Erwachsene das tun. Ich habe mal gesehen, dass an einem Grab ein Bänkchen aufgestellt war und ein Kind dann fragte, warum das da stünde. Und auf die Antwort, damit die Angehörigen ruhen können und mit dem Verstorbenen und mit Gott sprechen können, sagte das Mädchen: Hallo, hier ist Lara, wer ist denn dort? Kinder haben diesen unmittelbaren Zugang, wo wir vielleicht sagen, na ja, muss ich nochmal drüber nachdenken und erstmal alles versuchen, vernünftig zu erfassen, ist es für Kinder einfach eine Wirklichkeit. Der Mensch ist ja nicht einfach weg, das kann ja nicht sein. Natürlich liefert uns die Bibel ganz viel Bilder dafür, wie es nach dem Tod sein wird. Viel mehr als Bilder haben wir nun von dieser Phase nach dem irdischen Leben leider nicht. Das ist nicht so konkret. Nach dem Tod ist es so und so, und das könnt ihr euch dann, ich bin ja als Schulpfarrer, in euer Heft schreiben, dann wisst ihr, wie das ist. So leicht ist es leider nicht. Sondern es sind immer wieder die Bilder, die uns trösten, die einen Raum öffnen, einen Raum der Vorstellung und der Gewissheit. Trostreiche Bilder, wie sie im Buch der Offenbarung stehen. Gott wird abwischen alle Tränen von den Augen der Menschen, die weinen. Es können auch erschreckende Bilder sein, wie wir sie gerade im Evangelium gehört haben. Bilder, die uns zu Wachsamkeit aufrufen wollen. Das Gleichnis von den Jungfrauen, die Erfahrung uns ja sagen, es gibt auch ein zu spät. Es gibt auch die Erfahrung, dass man sagt, hätte ich doch mal rechtzeitig dieses oder jenes getan. Kaufe die Zeit aus, die dir gegeben ist. Ein Bild, das heute Predigttext ist, finden wir, oder eine andere Beschreibung mit Bildern dessen, was uns erwartet, finden wir bei dem Propheten Jesaja. Ich lese aus dem Kapitel 65. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben. Oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt, und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Amen. Kraftvolle Worte. Die Kraft dieses Textes besteht für mich schon allein darin, dass er schon so vielen Menschen über die Jahrtausende hin vor uns Trost und Hoffnung gespendet hat. 2500 Jahre ist der Text circa alt, und damals war das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft, aus dem Exil, gerade befreit worden und konnte dann wenigstens Teile davon allmählich heimkehren nach Jerusalem, in das Heilige Land. Voll Freude kehrten die Menschen zurück in das gelobte Land. Sie hatten es sich in schillernden Farben vorgestellt. Zweite, dritte Generation der Exilanten, die kannten das ja teilweise gar nicht mehr selbst. Doch nun, als sie da ankommen, trifft sie die Realität wie ein Keulenschlag. Gelobtes Land mit verfallenen Häusern, Tempel zerstört, das Land verwahrlost. Hunger und Not, Resignation und Verzweiflung waren an der Tagesordnung. Wir kennen das ja auch aus der Wüstenwanderung. Kaum ist das Volk aus Ägypten rausgezogen, sehnt man sich zurück in der Wüste nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Warum nach dieser Enttäuschung also nochmal wieder neu anfangen? Warum Weinreben pflanzen? Woher Hoffnung nehmen? Der Prophet Jesaja kennt die Situation der Menschen, seines Volkes. Er weiß, wie die Menschen leiden. Und mitten in diesem Leiden hört Jesaja die Stimme Gottes. Von einem neuen Himmel ist da die Rede, einer neuen Erde. Gott schenkt Jesaja diese Vision, um den Menschen Mut zu machen. Die Vorstellung von einem wunderbaren, ganz anderen Leben. Wolf und Schaf weiden beieinander. Es herrscht Frieden. Es gibt keine Ungerechtigkeit mehr und nur sinnvoll genutztes, erfülltes Leben. Ganz ähnlich die Vision, die Jahrhunderte später der Seher Johannes hat in der Offenbarung. Ganz ähnliche Bilder, ganz ähnliche Visionen von Gott gegeben. Das Besondere ist diese Zusage, dass über das, was einmal sein wird, verändert die Gegenwart. Es gibt den Menschen Mut und dieser neue Mut verändert etwas, hilft ihnen, Kraft zu tanken, um anzufangen, um nicht alles so zu lassen, wie es ist, sondern etwas zu verändern. Die Verheißung einer guten Zukunft lässt uns schon hier aufatmen, schenkt uns Luft zum Atmen. Die Grenzen zwischen diesem »Es wird einst sein« und »Es ist schon«, die sind aufgehoben für uns Christen im Kommen von Jesus Christus. Durch ihn kam das Heil zu uns auf die Erde und so haben wir schon hier eine Vorahnung dessen, wie das Heil mal sein wird, wenn es vollendet ist. Wenn man solche Texte hört wie diesen Predigtext, dann kann man so etwas von der Ewigkeit spüren. In Gottesdiensten, in manchen Gesprächen, im Besuch von alten Kirchen, die schon eine lange Geschichte mit sich tragen, manchmal beim Besuch von Friedhöfen, in all solchen Situationen kann man die Verbindung spüren von dem, was war, von dem, was ist und von dem, was einst sein wird. Es gibt solche Augenblicke, wo Ewigkeit schon in Ansätzen spürbar ist. Am Anfang des Textes heißt es, siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Und dann kommen diese wunderbaren Verheißungen. Mir sagt das, all das, was schwer war, wird nicht mehr ins Gewicht fallen. Es wird dich nicht mehr belasten. Die alten Sorgen werden hinfällig sein. In der Offenbarung bei Johannes heißt, Gott wird abwischen alle Tränen von den Augen. Gott ist derjenige, der befreit von dem, was uns belastet. Was wir brauchen, ist Geduld mit uns selbst und mit anderen und die Tugend des Wartenkönnens. Ewigkeit ist ja etwas, was uns Menschen unvorstellbar ist. Es gibt auch da viele Bilder, viele Möglichkeiten, eine Ahnung von der Ewigkeit zu bekommen, von dem, was mit Ewigkeit gemeint ist. Ob Ewigkeit nun so zu verstehen ist, wie Jesaja sie sieht oder der Seher Johannes sie beschrieben hat, das spielt eigentlich nicht so die wesentliche Rolle, sondern wichtig ist, was den Verstorbenen widerfährt und was uns bevorsteht, das muss uns nicht erschrecken, sondern wir können dem mit Zuversicht entgegengehen. Die Beziehung zu Gott hat mit dem Tod kein Ende, sondern sie vertieft und intensiviert sich. Wir sind in unserem Leben, ob wir das merken oder nicht, und wir bleiben über unser Leben hinaus geborgen bei Gott. Anfang, Mitte und Ende meines Lebens stehen in Gottes Händen. Einst wird es wunderbar sein, aber hier können wir schon eine Vorahnung davon haben. wo Gottes Stimme mich im Innersten erreicht, da verliere ich meine Angst. Da erahne ich etwas von der Größe und der umfassenden Liebe Gottes. Da spüre ich, bei Gott ist die Zeit, die wir als das Verrinnen von Sandkörnern empfinden, bei Gott ist die Zeit aufgehoben in die Ewigkeit. Der Tod ist eben nicht das Ende, sondern der Übergang zu einem Leben in seiner ganzen Fülle, zum Leben in Gott. Das ist unsere Hoffnung für unsere Verstorbenen und für uns selbst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.